Hallo, schön, dass du zuhörst. Mein Name ist Matthias Hofer. Dieses Mal hörst du eine Live-Aufzeichnung vom ersten Passau Podcast Festival aus dem Jahr 2024. Mit dabei waren die Kolleginnen von Wildnis schafft Wissen, dem Podcast des Nationalpark Bayerischer Wald. All about Borkenkäfer lautet der Titel dieser Folge von und mit Julia Reihofer und dem stellvertretenden Nationalparkleiter Jörg Müller. Viel Spaß beim Lauschen. Und wenn du es noch nicht getan hast, freue ich mich, wenn du unseren Podcast abonnierst und auch weiterempfiehlst oder uns sogar einen Kommentar hinterlässt. Das hilft uns echt weiter. Danke. Jetzt aber All about Borkenkäfer.
Wildnis schafft Wissen Spezial.
Ja, herzlich willkommen hier im Kulturmodell Breugasse in Passau. Wir haben es auch geschafft, den weiten Weg auf uns zu nehmen aus dem Nationalpark Bayerischer Wald, hier in die Dreiflüsse-Stadt nach Passau zu kommen. Wir sind ja voller Vorfreude, Ihnen jetzt ja fast eine Stunde lang etwas über unseren Nationalpark und das Thema, das bewegende Thema Borkenkäfer erzählen zu dürfen. Er wurde ja schon vorgestellt, Professor Dr. Jörg Müller. Er bevorzugt, glaube ich, einfach nur Jörg Müller.
Gerne.
Gerne, unser stellvertretender Nationalparkleiter und Leiter der Forschung im Nationalpark Bayerischer Wald. Vielleicht zum Einstieg, Jörg, erzählst du mir ganz kurz ein bisschen was über dich, was du denn bei uns im Nationalpark machst.
Ja, wie Sie an meinem Dialekt erkennen, komme ich nicht aus dem Bayerischen Wald, sondern bin Westmittelfranke. Mich hat sozusagen in den Wald verschlagen. Und als ich vor 18 Jahren hier die Stelle eines Zoologen im Nationalpark Bayerischer Wald angetreten habe, war das Erste, was ich gemacht habe, dass ich mit Schneeschuhen in den Wald gegangen bin und stand dann irgendwann in der Mittelsteighütte in diesem Urwaldrest. Unter mir ging die Luchsspur im Schnee zwischen meinen Beinen durch und vor mir lauter tote, schöne Bäume mit tollen, seltenen Käfern. Ich gedacht, da bin ich richtig.
Und bei den Käfern ist er auch geblieben. Heute suchst du auch sehr, sehr gerne nach sogenannten Urwald-Reliktarten, also Käferarten, die lange im Nationalpark ausgestorben waren oder nicht nachweisbar waren. Und da hast du ja auch schon die interessantesten Entdeckungen gemacht. Ich sage nur, der ganz berühmte Peltis grossa, ein wunderschöner Flachkäfer, dem du regelmäßig auf der Spur bist.
Die gute Nachricht der Woche. Der junge, kleine Ludwig hat Peltis grossa wiederentdeckt. Also man sieht, hat mir mal vor 20 Jahren mich kritisiert, gesagt, was willst du denn mit deinen Käfern in so einem Nationalpark? Das interessiert auch keinen. Die Leute wollen Luchs und Rothirsch. Tatsächlich ist es ganz anders. Wir sind inzwischen so weit, dass wir Bürgerinitiativen starten, mit Citizen Science und junge Familien mit Stirnlampe ausgerüstet, irgendwo in die Wildnis gehen, für eine Stunde lang einen Hektar, also 100 mal 100 Meter Fläche, standardisiert die ganze Familie absuchen, ob sie Peltis grossa finden können. Und ich werde gerade gefragt, was suchen wir denn nächstes Jahr? Also, es packt die Leute.
Definitiv. Und ich sage mal, Urwald-Reliktkäfer sind ein wunderbares Beispiel, wo man sieht, dass die Artenvielfalt im Nationalpark auch dank dem Borkenkäfer, da werden wir später noch ein bisschen drauf eingehen, ja, am Wachsen und Gedeihen ist und wir da wirklich tolle, tolle Sachen, tolle Erfolge auch mittlerweile feiern können. Kurz zu unserem Podcast-Format Wildnis schafft Wissen. Davon gibt es tatsächlich schon drei unterschiedliche Formate. Wir haben losgelegt mit Wildnis schafft Wissen 2019 beziehungsweise 2020 zum Nationalpark-Jubiläum, zum 50. Geburtstag. Mitten in der Pandemie, alle Präsenzveranstaltungen sind ausgefallen und dann hat man sich überlegt, machen wir doch etwas, das nicht ganz so infektiös ist, zumindest nicht, was unsere Gesundheit gefährdet, sondern hoffentlich insofern infektiös, dass es ganz viele Leute für uns begeistert. Und dann hat man sich überlegt, machen wir eine Podcast-Serie über die Forschung, über 50 Jahre Forschung im Nationalpark Bayerischer Wald. Das war die erste Serie, haben wir tolle Erfolge gehabt. Dann hat es eine weitere Folge unter dem Namen Wildnis schafft Wissen Einblicke gegeben in die Arbeitsnationalpark Bayerischer Wald. Egal, ob es um Umweltbildungen, unsere Nationalparkeinrichtungen geht. Man hat so ein bisschen einen Blick eben hinter die Kulissen werfen können. Und jetzt machen wir das dritte Wildnis schafft Wissen Format, heuer ganz neu. Spezial nennen wir es auch, weil es wirklich ein spezielles Thema ist, über das wir sprechen, das Thema Borkenkäfer. Lieber Jörg, warum ist der Borkenkäfer im Nationalpark immer wieder so ein riesiges Thema? Also nicht nur bei uns im Nationalpark, sondern mittlerweile auch deutschlandweit. Es haben ja auch viele andere Nationalparke mit dem Borkenkäfer oder seinem Können dann zu kämpfen.
Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen weiter ausholen. Wenn Sie in den Bayerischen Wald kommen, dann sprechen die Leute nur von der Käfer. Sie meinen, wie Julia sagt, meinen manche dann, das wäre der Borkenkäfer. Tatsächlich haben wir fast über 7000 Käferarten in Deutschland. Wir haben auch über 120 Borkenkäferarten. Es gibt nicht den Borkenkäfer, sondern es gibt über 100 Borkenkäferarten. Zum Beispiel der Klee. Das werden Sie nicht für möglich halten. Auch der Klee hat eine eigene Borkenkäferart. Wenn die Menschen bei uns der Käfer sagen, dann meinen sie den Buchdrucker. Und der Buchdrucker heißt deswegen Buchdrucker, weil sein Fraßgang am Schluss unter der Rinde so schön aussieht, wie ein Buchdruck. Da sieht man in der Mitte den Muttergang und dann sieht man die Seitengänge, die so abgehen und die immer breiter werden. Das sind die Gänge der Larven, weil die Larven mit der Zeit wachsen. Und wenn sie dann fertig sind, verpuppen sie sich und schlüpfen dann aus. Und dieser mit diesem Fraßbild schaffen es ganz winzige Käfer. Ich habe Ihnen mal ein Döschen mitgebracht. Ich lasse es dann nochmal durchgehen. Das ist natürlich für einen Podcast völlig ungeeignet. Aber was Sie da sehen,
es ist ja die Chance heute, dass man mal was herzeigt.
Genau. Sie sehen hier 1000 Buchdrucker in diesem Röhrchen. Also dieser gefährliche Feind ist, wir als Entomologen sagen, es ist ein großer Borkenkäfer. Er ist 4,5 Millimeter groß. Das ist tatsächlich groß. Es gibt eine ganze Reihe Borkenkäferarten, die sind unter einem Millimeter. Und die leben in Ästen. Und warum ist jetzt genau die Art, warum beschäftigt die uns Menschen so sehr? Das ist ganz schnell erzählt, die Geschichte. Der hat mehrere Eigenschaften. Das Hauptproblem ist, er mag das gleiche Holz wie wir Menschen. Nämlich die dickere Fichte, aus der sie ihre Dachstühle bauen wollen. Genau das ist die Dimension, damit nämlich so ein Fraßbild angelegt werden kann. Also ein dünner Ast von der Fichte nützt dieser Art nichts. Und die Art ist eben eine der wenigen Borkenkäferarten, die in der Lage ist, eine gesunde, vitale Fichte zum Absterben zu bringen. Wie funktioniert das Ganze? In der Regel gewinnt die Fichte. Bloß kriegen wir es dann nicht mit. Es läuft so, ein Buchdrucker fliegt an eine Fichte, versucht sich einzubohren. Was macht die Fichte? Das kennen Sie alle selber, wenn Sie mal an der Fichte rumschnitzen. Was kommt? Harz. Und mit so einem Harztropfen wird dieser Buchdrucker einfach abgetötet. Und das ist das Ende der Geschichte für den Buchdrucker. Wenn aber Hunderte, Tausende von Buchdrucker gleichzeitig über so eine Fichte herfallen, dann sind sie in der Lage, wie so im Mittelalter, wenn ein Soldat versucht hat, eine Burg zu stürmen, war er aussichtslos. Wenn aber Tausende so eine Burg überrannt haben, dann haben sie es geschafft, so eine Burg auch zu überwältigen. Und genau das ist das Prinzip bei dem Buchdrucker. Und dann ist er heute der effektivste Killer von unseren Fichten, reifen Fichtenbeständen. Und man muss dazu wissen, es ging dem Buchdrucker noch nie so gut wie jetzt, in den letzten 20, 30 Jahren, aus zwei Gründen. Es gab hier noch nie so viel Fichte in Deutschland. Wir haben die Fichte die letzten 200, 300 Jahre massiv ausgeweitet. Die gab es ursprünglich nur in den Hochlagen des Bayerischen Waldes, in den Alpen. Aber alle waren so begeistert von dieser Holzqualität, dass sie die überall im Flachland angebaut haben. Und wenn Sie heute mit der Bahn über die letzten zwei Jahre oder über die Autobahn durch Deutschland gefahren sind, sehen Sie große Kahlflächen, wo der Buchdrucker sich das geholt hat, sein Lieblingsfutter, was wir ihm angeboten haben. Und das Ganze wurde neben diesem Angebot an Fichte unterstützt, dass es in den letzten Jahren immer öfter trockene Sommer gab. Sie haben es alle miterlebt, wir hatten traumhafte Sommer. Immer wenn Sie so einen traumhaften Sommer erleben, ist es für die Fichte schlecht. Sie leidet nämlich unter Wassermangel. Und wenn alle Fichten so geschwächt sind, dann sind sie leichter zu überwältigen. Und das ist genau das, was wir heute sehen. Und die Geschichte geht immer noch weiter. Wir haben noch immer wieder Trockenjahre. Also wir sehen einen Anstieg des Absterbens, besonders bei der Fichte. Inzwischen haben auch andere Baumarten auch Stresserscheinungen.
Ja, zum Beispiel die Buche, die unter der Hitze zum Beispiel leidet. Und teilweise sieht man es ja auch schon im Nationalpark, dass dann die Kronen lichter werden. Also wirklich viele Veränderungen, die dadurch im Wald passieren. Momentan ist bei uns der Borkenkäfer-Schwerpunkt, das muss man auch ganz klar sagen, rund um den großen Falkenstein. Das ist im Landkreis Regen, oberhalb von Zwiesel Richtung Grenze zu Tschechien. Da haben wir momentan Waldbilder, Jörg, die wir vor allen Dingen noch aus den Medien und den großen daraus resultierenden Diskussionen Ende der 90er hatten, als am Lusen zum Beispiel das große Waldsterben auch war. Momentan Schwerpunkt am Falkenstein. Wenn man sowas noch nie gesehen hat, ist man schon ganz schön schockiert, muss man auch sagen, wenn man da hochfährt, also Richtung Zwieseler Waldhaus, wenn man eine schöne Tour gehen möchte zum großen Falkenstein, dann empfehle ich mir, das sich wirklich mal anzuschauen. Es ist echt erstaunlich, was so ein Buchdrucker dann quasi leisten kann.
Ja, und dass natürlich das bei Menschen, die so ein bestimmtes Waldbild, mit dem Waldbild aufgewachsen sind, die grünen Fichten, die waren jetzt da die letzten 30, 40 Jahre so dagestanden, plötzlich sind die alle braun. Also dieser apokalyptische Eindruck, der da entsteht, weil für uns Menschen, der macht vielen Menschen Angst, gerade Waldbesitzern, die ihren Privatwald irgendwo in der Nähe haben, befürchten dann da natürlich, dass irgendwie der vielleicht zu ihnen kommen könnte. Wir sehen aber inzwischen, wir waren in den 90er Jahren, war der Bayerische Wald der Beginn dieser Buchdrucker-Massenvermehrungen in Deutschland. Das war was Besonderes, die Menschen sind hierher gekommen. Inzwischen ist der Buchdrucker in Deutschland Standard. Und die Leute kommen eher zu uns aus Deutschland und wollen wissen, wie hat sich's denn nach 20 Jahren entwickelt, weil sie jetzt in diesen Flächen stehen.
Genau. Über das Thema Waldentwicklung werden wir heute auch noch sehr viel hören. Auf jeden Fall. Wir beschäftigen uns in der Podcast-Serie Wildnisschaftwissen Spezial, aber überwiegend mit dem Thema Borkenkäfer-Management. Klingt jetzt erstmal ein bisschen skurril. Wie Management in einem Nationalpark. Bei uns gilt das Motto, Natur, Natur sein lassen, das berühmte Motto. Aber trotzdem müssen wir teilweise ein bisschen eingreifen. Warum betreiben wir denn, Jörg, überhaupt Borkenkäfermanagement? Gerne machen wir es nicht, müssen wir auch sagen, aber wir haben den Auftrag, das zu tun. Warum und wo wird Käfermanagement betrieben?
Genau, also die Grundkonzeption des Nationalparks, dass man große Flächen sich selber überlässt, beruht auf einer sogenannten Zonierung. Das heißt, ich habe meine, wir nennen sie Naturzone, andere nennen sowas Kernzone in ihrem Gebiet. Also der Bereich, wo sie als Wanderer durchwandern können und im Prinzip nur natürliche Dynamik, natürliche Prozesse erleben können. Das ist das Herzstück des Nationalparks. Und das Ganze ist aber umgeben von der sogenannten Managementzone in dem Übergangsbereich zu den bewirtschafteten Wäldern, zur Kulturlandschaft. Diese Pufferzone soll einmal den Park vor der Kulturlandschaft schützen, aber andererseits auch die Kulturlandschaft vor der natürlichen Dynamik im Nationalpark schützen. Und es ist jetzt in der Wissenschaft seit 20 Jahren diskutiert man, wie muss sowas aussehen? Langzone, Zone von einer Tiefe zwischen 500 und 1000 Meter. Und wir haben sehr gute Daten, die zeigen, dass die Befallswahrscheinlichkeit um so eine Fichte herum auf die ersten 200 Meter im Umfeld dann ganz stark abnimmt. Also wir können zeigen, wenn wir in dieser Randzone befallene Fichten entnehmen, dass wir den Druck oder die Gefahr für die anliegenden Wälder ganz stark reduzieren.
Also es wird der Borkenkäfer, kann man sich vorstellen, am Rande des Nationalparks, das ist, wie Jörg schon gesagt hat, ein 500 bis 1000 Meter breiter Streifen, wird er gemanagt auf verschiedenste Art und Weise. Wie genau, erklären wir auch noch. Zu Beginn müssen wir aber erstmal auf ein Thema noch eingehen. Wie stellen wir denn überhaupt fest, wo denn gerade der Borkenkäfer sehr aktiv ist? Dazu wird ein intensives, ja, Borkenkäfer-Monitoring, nennt sich das, bei uns betrieben in der Randzone. Und da waren wir natürlich mit Wildnisschaftwissen auch unterwegs zu diesem Thema. Und zwar mit Martin Scholz, dem stellvertretenden Leiter des Sachgebiets Wald- und Flächenmanagement, so heißt es bei uns. Und man muss sich das so vorstellen, bei uns in der Randzone, in der Managementzone, hängen verteilt sogenannte Borkenkäfer-Schlitzfallen, mit denen wir untersuchen, wann, wo, wie viele Käfer ungefähr unterwegs sind. Und der Martin hat uns das eigentlich mal ganz schön erklärt, wie so eine Borkenkäfer-Schlitzfalle funktioniert.
Also diese Borkenkäferfallen, diese Pheromonfallen, die wir hier haben, das ist ein reines sogenanntes Monitoring-Instrument. Das heißt, das zeigt mir lediglich, wann fliegen wo in etwa wie viele Käfer. Also man kann ablesen, wann fliegen die Käfer. Man kann an der Menge der gefangenen Käfer ungefähr einschätzen, sind es viele, sind es wenige. Ne? Da haben wir auch dann diese Schwelle von quasi 3000 Käfern, die pro Woche gefangen werden, ab der man mit Stehenbefall rechnen muss. Und im weiteren Jahresverlauf sehen wir dann auch an dem Anteil der Jungkäfer, die sind dann so hellbraun, wenn die quasi ausschlüpfen aus der ersten oder zweiten Generation, sehen wir quasi auch, ab wann da quasi mit der nächsten Generation zu rechnen ist und wieder mit möglichem Stehenbefall. Das ist ein reines Monitoring-Instrument, das ist, dient nicht der Bekämpfung, sondern es dient nur der Überwachung, und, um uns schlauer zu machen.
Sollen wir uns das mal kurz angucken, wie das funktioniert? Also es ist, ich finde, es schaut ein bisschen aus wie so ein Briefkasten
fast. Ja, ja. Also es ist so eine sogenannte Borkenkäfer-Schlitzfalle. Und du hast schon völlig recht, das sieht aus wie ein Briefkasten mit so nach oben geöffneten kleinen Rampen. Innen drin hängt das Pheromon, das lockt die Käfer an. Die Käfer fliegen die Falle an, knallen dann gegen die Wand, fallen runter, fallen dann durch diese Art Briefkastenschlitz in den Falleninnenraum, landen unten in dem Fangbehälter und können dann nicht mehr raus, weil sie durch diesen schmalen Schlitz nicht mehr rauskommen. Gibt uns dann halt eine Idee von der Flugaktivitäten auf ungefähr von der Menge der Buchdrucker. Ne? So, jetzt schieben wir hier quasi diese Fangbox raus. Boah. Und dann sehen wir hier unten ist schon
ganz schön was drin.
Ja, der Boden ist gut bedeckt. Na, was man jetzt hier hört, ist der Sound des Borkenkäfers in der Falle. Und da sieht man halt im Prinzip jetzt die aus der Überwinterung kommenden schwarzen Altkäfer, die jetzt quasi schwärmen und dann sich wieder vermehren wollen.
Vermehren tun sie sich teilweise bei uns fleißig, wie man gehört hat. Die Borkenkäfer-Schlitzfalle war zu dem Zeitpunkt auch gut gefüllt. Zum Aufnahmezeitpunkt waren wir ungefähr so im Mai unterwegs. Da im Frühjahr startet die Borkenkäfer-Saison, sagen wir immer. Jörg, du kannst es fachlich auch gut beurteilen und erklären, ab wann sind diese Borkenkäfer unterwegs und ab wann müssen wir wachsam sein in der Managementzone, dann wenn es um das Management geht?
Die Frage ist gar nicht mehr so ganz einfach zu beantworten. Sie wissen ja alle, wir leben in der Zeit des globalen Wandels, der Klimaerwärmung. Und viele Dinge, die wir jetzt über 20 Jahre für uns, war immer zu dem und dem Zeitpunkt. Wir hatten heuer den Fall, dass die Buchdrucker zum ersten Mal Anfang April schon heftig geschwärmt sind. Das gab es noch nie. Also keiner kann sich erinnern. Normalerweise sagt man immer 20. April. Aber Anfang April, verdammt früh. Gibt es aber bei anderen Naturphänomenen genauso. Und natürlich, die Käfer sitzen alle schon in Wattestellung im Holz unter der Rinde, warten nur auf warme Tage. Und gerade der April ist ja in den letzten Jahren oft sehr warm, schon sehr sommerlich. Oft haben wir den Sprung vom Winter direkt fast gefühlt in den Sommer, ohne Frühjahr, weil es gleich so warm ist, dass sie dann schon draußen sitzen können und grillen können, obwohl es eigentlich noch Frühling ist, was für den Bayerischen Wald völlig ungewöhnlich ist. Und dann sind die Buchdrucker unterwegs, schwärmen und versuchen eben neue Bäume zu besiedeln. Und ab da legen wir los. Und bei dem Monitoring hat man über die letzten Jahre auch in der Wissenschaft alle möglichen Hightech-Varianten überlegt. Also ich erzähle von ein paar. Wer hat zum Beispiel Hunde abgerichtet? Das ist überhaupt kein Problem. Ihren Hund, wenn Sie einen Hund besitzen, ist für einen Hund einfach, Buchdrucker zu finden. Sie müssen ihn nur drauf abrichten. Von der Nasenleistung ist das kein Problem. Hat sich nicht als so gut herausgestellt, weil wer soll diese Hunderte von Hunden in der Zeit füttern und halten und vorhalten, wenn wir keinen Buchdruckerflug haben? Also hat sich nicht so wirklich etabliert. Dann hat man eine künstliche Nase entworfen. Eine Nase, mit der man durch den Wald fliegen kann, mit der Drohne, und die dann automatisch die Buchdrucker aufspürt. Technisch auch wieder kein Problem, alles machbar. De facto gehen wir vor wie vor 250 Jahren. Wir arbeiten richtig noch mit Menschen und mit natürlicher Intelligenz, was ja heute immer unüblicher wird. Und diese Menschen gehen durch den Wald und haben Erfahrung gesammelt. Die haben einen Riecher dafür.
Und das wirklich, ja.
Genau, also es gibt sogar Mitarbeiter, die es auch tatsächlich riechen, sagen, ja. Sie können es riechen. Ich selber habe eine schlechte Nase, ich kann es nicht. Und dann suchen die Bäume und man erkennt die daran, dass das braune Bohrmehl ausfällt. Weil der Buchdrucker, es gibt zwei Arten, wenn Sie mal spazieren gehen und im Wald und Sie finden so Bohrmehl. Entweder ist das Bohrmehl weiß oder braun. Wenn es braun ist, haben Sie es mit dem Buchdrucker wahrscheinlich zu tun, der die Fichten unter der Rinde dieses braune Genagsel raus transportiert. Wenn es weiß ist, dann haben sie es mit den Nutzholzborkenkäfern zu tun. Die bringen den Baum nicht um, die nutzen den Baum. Das sind Pilzzüchter, die mögen die Sägewerkler nicht. Also die machen Gänge ins Holz und deswegen weißes Bohrmehl und machen dann so einen Pilz. Also die bauen Pilze an, jäten die, bringen Kunstdünger aus, setzen die Kinder für die Arbeit ein, können sozial sein oder nicht. Also eine super spannende andere Borkenkäfergruppe, aber eben das sind nicht die, die den Baum umbringen. Und wenn wir aber braunes Bohrmehl sehen, dann muss es schnell gehen. Und das ist die große Schwierigkeit für so eine Verwaltung wie uns. Wir sind gut ausgestattet, wir sind top aufgestellt, aber es ist alles nicht planbar. Keiner von uns weiß, wie das Wetter wird. Keiner, da hat es 3 Wochen Regen, dann sind alle Sucher geordert, alle stehen Gewehr bei Fuß und keiner wird gebraucht. Und wieder andersrum. Oder was auch schlecht ist, ist, wenn es sehr viel immer wieder mal schönes Wetter hat und dann regnet es wieder. Der Regen wäscht dann dieses Bohrmehl vom Stamm ab und das fließt dann auf den Waldboden und ist nicht mehr sichtbar. Auch schwierig zu entdecken dann. Und gegen solche Sachen muss man dann ankämpfen, weil man dann, wenn man den Baum entdeckt hat, wir finden den möglichst in den ersten Tagen des Einbohrens. Und dann haben wir wenige Wochen Zeit, den Baum zu ernten und unschädlich zu machen. Und was unschädlich heißt, kommen wir noch drauf.
Da kommen wir auf jeden Fall noch drauf. Wir haben ja schon gehört, die Erkennungsmerkmale, was den Borkenkäferbefall angeht, was die Suche angeht, muss man kurz noch erklären, dass bei uns im ganzen Nationalparkgebiet, beziehungsweise wir reden, wenn wir über Borkenkäfermanagement reden, natürlich immer über die Managementzone. Es sind in der Managementzone über den ganzen Nationalpark verteilt insgesamt 40 Personen tagtäglich im Einsatz ab dem Frühjahr und suchen tatsächlich mit Auge und Nase nach vom Borkenkäfer befallenen Fichten. Wenn man denn dann so eine Borkenkäfer Fläche entdeckt hat oder vielleicht auch nur kleinere Flächen, dann geht's ans Managen. Und wie das bei uns funktioniert, da wollen wir jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen, weil das Borkenkäfermanagement kann ganz schön kompliziert sein in einem Naturschutzgebiet. Es gibt ja verschiedene Gebiete, ich sag nur sensible Böden, dann haben wir Natura 2000 Gebiete, FFH-Schutzgebiete. Das ist teilweise schon ganz schön kompliziert und auch sehr fordernd für unsere Dienststellenleiter, also unsere Nationalpark-Förster. Jörg, die haben da ganz schön was zu tun, teilweise.
Ja, die Schwierigkeit, wie ich vorhin schon sagte, liegt einfach darin, dass es nicht planbar ist. Normalerweise in einem Wirtschaftswald geht ein Förster her und plant einen Holzeinschlag. Er markiert die Bäume, die er fällen will, das weiß er Wochen vorher, kann er sich seelisch darauf einstellen, kann die richtige Maschine ordnen, alles wunderbar. So läuft es bei uns nicht, sondern irgendwann sagt der Buchdrucker plötzlich, den habe ich gewollt. Und dann müssen wir loslaufen. Und das Erste, was wir machen müssen, wir müssen überprüfen, wir wollen den Baum entnehmen, aber wir wollen natürlich auch andere Schutzgüter nicht schädigen. Und es gibt eben wir unterliegen dem EU-Recht in Sachen Schutzgebiete, also Natura 2000. Ich sage jetzt einfach ein Beispiel, wir haben da eine besetzte, es gibt jemand, der liebt auch die Buchdrucker, nämlich der 3-Zehen-Specht, das ist ein ganz spezieller Specht mit 3 Zehen, der in diesen Fichten, montanen Fichtenwäldern, in diesen Bergwäldern vorkommt, so ein ganz rusiger Specht mit so einer kleinen gelben Kappe und ein Spezialist für Borkenkäfer. Jetzt können wir natürlich sagen, ja, dann lasst doch alles den machen, warum mischt ihr euch überhaupt ein? Tatsächlich ist der aber auch nicht in der Lage, den zu kontrollieren, der nutzt nur diese Menge an Angebot. Jetzt kommen wir dahin und jetzt hat er eine Höhle angelegt mitten in so einer Gruppe von befallenen Fichten. Und da greift das EU-Recht und sagt ganz klar, egal was ihr da jetzt denkt und machen und wollt, das Wichtigste ist, dass dem 3-10-Specht da gut geht. Das heißt, wir können um die Höhle rum, müssen wir den Bestand zumindest mal temporär schützen und dürfen nicht eingreifen. Und das muss man aber erstmal erkennen. Das ist was anderes, was die Julia schon sagte, ist irgendwie ein sensibler Boden, ein Moorboden. Wir haben viel so Moorwälder, die sind auch von der EU geschützt. Das können wir nicht einfach sagen, Borkenkäfer, da rammeln wir einfach rein. Und um das alles unter einen Hut zu bringen, haben wir ein kombiniertes Erfassungssystem entwickelt für unsere Mitarbeiter, mit unseren Mitarbeitern, wo die inzwischen mit ihrem Tablet im Wald rumlaufen können. Die zeichnen ihren gefundenen Baum ein und sehen sofort, ich bin hier in einem sensiblen oder eben nicht sensiblen Lebensraum oder ich bin in einem Gebiet, wo ich mit 3-10-Specht rechnen muss. Natürlich müssen sie selber noch gucken und auch darauf achten. Und dann kommt die andere Seite. Wir stellen unseren Mitarbeitern inzwischen ein breites Set an technischen Möglichkeiten zur Verfügung.
Und da steigen wir jetzt ein bisschen tiefer in die Thematik ein. Wir haben, damit man sich ein bisschen was vorstellen kann, darunter haben wir auch Anschauungsmaterial mitgebracht, original Baumstümpfe aus dem Nationalpark Bayerischer Wald. Seht ihr da am für euch aus rechts, am rechten Bühnenrand stehen drei Baumstümpfe. Wir haben einen mit dabei, der ist völlig unbehandelt, also der ist noch komplett berindet. Der dürfte auch so bei uns in der Managementzone nicht im Wald belassen werden, weil das natürlich auch die perfekte Brutstätte wieder für den Borkenkäfer wäre, wenn die ganze Rinde dran bleibt. Weil darunter kann er sich wunderschön weiter vermehren. Und was ich heuer auch erst neu für mich erfahren habe, ist, dass der Buchdrucker sich vor allen Dingen gerne in Windwürfe hinein schleicht, beziehungsweise da sehr, sehr fix ist. Und wenn der Sturm über den Nationalpark rauscht und die eine oder andere Fichte umlegt, dann ist der Buchdrucker ziemlich schnell. Dann haben wir da in der Mitte einen Baumstamm, der ist komplett entrindet. Wir sagen dazu debarked. Da gibt es da kommt dann der Harvester meistens zum Einsatz, der einen speziellen Aufsatz drauf hat, der beim Fällen und Aufarbeiten der Stämme gleich mit die Rinde abschält. Und ganz rechts außen sehen wir einen etwas dickeren Stamm. Der wurde tatsächlich per Hand gefällt. Also bei uns sind auch die Feldtrupps dann unterwegs in den Gebieten. Und der wurde ganz besonders behandelt. Jörg, das ist eine tatsächlich Innovation, die auch im Nationalpark Bayerischer Wald entwickelt wurde. Der ist geschlitzt. Das sind dann Forstarbeiter mit sogenannten Rindenschlitzgeräten unterwegs. Und das ist durchaus auch anstrengend und schlitzen da die Bäume einmal längs durch. Warum ist das für den Buchdrucker dann nicht mehr möglich, dort sich quasi zu vermehren, obwohl ein Teil der Rinde dran bleibt?
Genau. Also wir haben, die Idee kommt aus der Praxis, nicht aus der Wissenschaft. Die Wissenschaft hat es aufgegriffen. Wir haben verschiedenste Studien dazu gemacht, Experimente, ob das Ganze wirksam ist. Und wir haben das auch in allen Perspektiven beleuchtet. Einmal für den Buchdrucker, dann für alle anderen Organismen, aber auch für den Menschen und für die Ökonomie. Und die Idee dahinter ist ganz einfach, und das kann ich Ihnen sehr schön an dem Fraßbild zeigen. So sieht eine komplette Rinde aus und der Buchdrucker, ein Weibchen, kann sein mit allen jungen Tieren komplett seinen Nachwuchs durchbringen. Wenn ich jetzt anfange, hier diese Borke so zu durchschneiden, also von der anderen Seite natürlich, dann ist es nicht mehr möglich, dass die sich fertig entwickeln können. Weil ich habe keinen Platz mehr für dieses Brutbild. Und das sehen Sie sehr schön an dem Stamm. Wir zerstören damit dem Buchdrucker seine schöne, homogene Rindenoberfläche. Und das Ganze war am Anfang so der Versuch einer Alternative, weil Sie sehen, wenn man so die ganze Rinde von dem Baum runter macht, so war das im Nationalpark früher üblich, dann ist jedem, der sich mit Totholz beschäftigt, auch schnell klar, das kann es nicht gewesen sein. Weil die Rinde, wenn ich sie ganz runter mache, nehme ich dem ganzen Prozess der Besiedlung eines toten Baumes die ganze erste Stufe. Unter der Rinde stecken die ganzen Nährstoffe. Und das mache ich alles weg und lege dann so einen nackten Stamm in den Wald und denke mir, da ist so alles prima aus Sicht der Organismen, der ganzen Pilze, Bakterien, Insekten, Käfer, Parasitoiden, also so die in anderen wieder ihre Eier ablegen in anderen Insekten, für die ist dann erstmal Feierabend. Und das haben wir dann eben entwickelt. Und mit Mitarbeitern von der Nationalparkverwaltung haben wir dann spezielle Messer entwickelt, die an sogenannte Entrindungsgeräte angebaut werden können. Und das ist praktisch wie eine umgebaute Motorsäge. Und mit der kann ich jetzt über den Stamm rutschen und kann diese Schlitze da anbringen, immer so längs. Und dann ist es
sogar anhören, wie das klingt. Das klingt nach normaler Motorsäge, schaut auch ein bisschen nach Motorsäge aus. Aber schützt gegen die Rinde.
Ist auch nicht ganz so romantisch, wie man das vielleicht glaubt. Und das Ganze,
ohrenbetäubend und auch
das Ganze hat sich erwiesen unter mehrerlei Hinsicht als vorteilhaft. Erstens, der Buchdrucker wird massiv reduziert. Wenn man das sauber macht, kann der sich da drin nicht mehr entwickeln. Zweitens, die anderen Arten, die sonst noch unter der Rinde leben, weil ja noch viel Rinde drauf ist, in diesen Längsstreifen, hat eine ähnlich hohe Artenvielfalt wie in dem belassenen Stamm vorne. Von dem Aufwand her ist es auch billiger, als wenn wir die ganze Rinde runter machen, weil man ja nur Streifen entfernt. Und der letzte Punkt, an den haben wir am Anfang gar nicht gedacht, auch unsere Besucher haben das honoriert. Es wurde nämlich immer kritisiert, wenn ihr diese Stämme so entrindet, das sieht aus, wie wenn ihr angefangen habt und dann nicht fertig geworden seid. Also den Besucher, der möchte am liebsten die belassene Fichte oder wenn dann noch die geschlitzte, weil die nicht ganz so grell herleuchtet. Aber dieser nackig weiße Stamm, das ist für einen Nationalparkbesucher nicht besonders erfreulich. Und damit haben wir im ersten Ding eine sehr schöne Methode gefunden, die nationalparkverträglich ist, trotzdem unseren Auftrag möglich macht, die angrenzenden Wälder vor diesen Buchdruckern zu schützen.
Und man muss aber auch sagen, das ist eine gute Methode, quasi relativ flexibel und relativ schnell auch mal kleinere Käfernester aufzuarbeiten. Wenn dann eben die Schlitztrupps von den Nationalparkförstern da auf die jeweiligen Flächen geschickt werden. Und diese Methode kommt aber dann auch in speziellen Gebieten dann vor, wo es besonders sensibel ist, Jörg.
Genau, also wie die Julia schon sagte, ist es keine Methode für ganz viele Bäume in kurzer Zeit. Das können Sie sich vorstellen, weil es einfach Handarbeit ist. Wir haben das bei uns immer dort im Einsatz, wo es sehr sensibel ist, wo es einzelne Bäume ist, was sehr oft der Fall ist. Und inzwischen hat sich diese Methode zum Exportschlager entwickelt. Also es wird weit im Alpenraum weit eingesetzt. Dort hat man nämlich genau die gleichen Probleme. Schlechte Zugänglichkeit, weite Wege. Ich kann keine große Maschine hinbringen. Wenn ich einen Hubschrauber kommen lasse, ist es viel zu teuer. Dort wird inzwischen mit dem Schlitzgerät, man hat inzwischen auch ein akkubetriebenes Schlitzgerät, was noch leichter ist, entwickelt. Also da geht es mal weiter. Und sogar bis El Salvador hat man die Methode in die Kiefernwälder von El Salvador exportiert und setzt sie dort ein. Und inzwischen können sie das im Forsthandel als Nationalpark-Schlitzmesser kaufen. Wir haben das Patent da drauf.
Schaut auch noch ganz hübsch aus, also, finde ich. Kann man sich auch gerne mal, ich weiß gar nicht, ob es bei Amazon gibt, aber im Forstfachhandel auf jeden Fall. Schlitzen haben wir jetzt gerade gehabt. Rindenschlitzen ist so die, ja, wir haben ja schon gehört vom Jörg, eigentlich die für die Ökologie des Waldes beste Methode, weil eben die anderen Arten außer der Borkenkäfer vom Stamm einfach noch extrem viel hat. Aber wir haben leider Gottes halt auch öfter mal den Fall, dass größere Flächen von ehemaligen Fichtenmonokulturen, die jetzt gerade in dieses befallsfähige Alter, man sagt so zwischen 60 und 80 Jahre, korrigiere mich, wenn ich...
Bisschen älter noch, eher 70 bis 110.
Okay.
Wir sagen immer die rund 100-Jährigen.
Die rund 100-Jährigen, da wirklich großflächig befallen werden. Und dann, Jörg hat es ja schon angesprochen, wir haben dann wenig Zeit. Wie lange braucht so ein Borkenkäfer, ganz kurze Zwischenfrage, um sich quasi komplett zu entwickeln vom Befall der Fichte, bis er wieder ausfliegt?
Also in 6 Wochen ist er durch.
Also Sie sehen, wir haben wirklich nur wenig Zeit dann, die Fichten so aufzuarbeiten, dass eben die Privatwälder im Umfeld weiterhin geschützt werden. Und dann, wenn größere Flächen betroffen sind, wie es zum Beispiel rund um den Großen Falkenstein jetzt die letzten Jahre der Fall war, dann schicken wir oder dann beauftragen wir Forstunternehmer aus der Region, die dann mit ihrem Debarking-Harvester anrücken. Und das können wir uns auch mal anhören, wie das dann klingt. Sonderlich romantisch. Also man hört, er zieht die Stämme durch den Harvesterkopf vorne durch und entfernt gleich beim Aufarbeiten die Rinde. Muss ich sagen, war für mich heuer der tatsächlich spannendste Podcast-Termin, weil ich
Panzer fahren.
weil ich in diesem Debarking Harvest mitfahren durfte. Und zwar bei Forstunternehmer Alois Ruderer, den wir als Nationalpark eben beauftragt hatten, bei uns oben unterhalb vom großen Falkenstein eine Borkenkäferfläche aufzuarbeiten mit seinem Debarking Harvester. Das ist schon immer sehr spektakulär, wie das ausschaut. Und es ist wirklich ein Erlebnis, in so einem Harvester mal drin zu hocken. Und für die Harvesterfahrer ist es dann teilweise auch gar nicht so einfach, sich dann durch das Gewusel an den Stämmen in der Managementzone dann durchzukämpfen, über die Rückegassen. Also ich war zutiefst beeindruckt. Aber diese Flächen, die sind ja dann wirklich teilweise mehr als voll mit Totholz oben ins Wiesler Waldhaus. Sieht man da an der Fläche, da steht quasi fast kein Baum mehr, sondern es liegen nur noch lange, komplett entrindete Stämme rum. Trotzdem, du hast schon gesagt, es ist nicht ganz so wertvoll wie das Geschlitzte, aber es ist immer noch besser, als würde man das ganze Totholz aus dem Wald rausräumen, weil dann würde man dem Wald ja noch mehr nehmen.
Ja, also es ist die zweitbeste Variante, aber sie hat noch einen anderen Vorteil. Durch den Harvesterkopf kann ich auch Bäume als höhere Stümpfe schaffen. Also ich kann den Baum bei 5 Meter, 6 Meter abschneiden und dann rutscht der einmal mit seinem Kopf an diesem Stumpf entlang. Dann ist der Stumpf nicht mehr attraktiv für den Buchdrucker, aber für viele andere Arten, da können immer noch Spechte ihre Höhle anlegen. Wir haben auch solche seltene Käfer, die gerade in so stehende Stümpfe gehen und das dann nur mit der Maschine möglich. Und so übel so eine Maschine im ersten Moment erscheint, also uns kommt ja so eine sehr fremd vor, wir denken, der Mensch ist doch viel naturnäher, wenn er da arbeitet. Also erstens ist die Maschine ums 10-fache schneller oder bis 20-fach schneller. Und zweitens, und das ist dann immer wieder für unsere Touristiker frustrierend, zum Beispiel für unsere Auerhühner ist die Maschine besser. Weil Sie als Besucher, wenn Sie durch den Nationalpark wandern, Sie sind einfach nur ein Säugetier aus Sicht des Auerhuhns. Und Säugetiere sind oft Feinde. Die Maschine ist einfach nur ein Roboter, einfach ein Ding. Und das können Sie selber nachvollziehen, wenn Sie irgendwo mit dem Auto unterwegs sind und Sie sehen irgendeinen Greifvogel, der irgendwo auf einem Mast sitzt und Sie halten an, Sie können den bewundern, solange Sie im Auto bleiben. Wenn Sie aussteigen, fliegt er weg. Also er nimmt Ihr Auto wesentlich unkritischer war als Sie als Person, weil Sie eben ein Tier darstellen aus der Sicht des Vogels, des Auerhunds oder des Greifvogels. Und daher sind diese Maschinen schnell, sie erfüllen schnell das, was wir wollen. Sie sind arbeitstechnisch, muss man auch noch dazu sagen, von großem Vorteil. Die ganze Waldarbeit ist immer wahnsinnig gefährlich, war es schon immer, nach dem Bergbau mit die gefährlichste Arbeit. Und ich kann Strukturen eben schaffen, die ich mit händischer Arbeit so, also diese Hochstümpfe könnte ich so nicht schaffen. Von daher haben die auch Vorteile. Natürlich, was die Julia sagt, wenn sie einfach der gesamte Bestand vom Buchdrucker getötet ist und sie legen den jetzt auf den Boden und da stand eben sehr viel Holz auf der Fläche, dann liegt auch sehr viel Holz auf der Fläche. Und dann sehen sie einen Teppich von Totholz, der auch wieder die Menschen irritiert. Und wir machen dann manchmal aus ästhetischen Gründen, ökologisch könnte ich sagen, mir ist es egal, lass es dort. Aber für manche Besucher ist das dann zu krass. Und die Natur wird es ja so nicht machen, die würde das auch machen. Das können Sie sich in unseren alten Windwürfen anschauen. Da wirft die Natur alle Stämme auf einmal hin. Aber dadurch, dass sie nicht abgeschnitten werden, liegen die dann wie in einem großen Mikado bis zu 4-5 Meter Höhe und bilden so einen Dschungel an liegenden Bäumen. Und diese Bäume versacken so ganz langsam über die Zeit dann in den Boden. Und das ist natürlich ästhetisch viel angenehmer, als wenn wir da hingehen und legen da praktisch mit der Maschine so einen Bohlensteg flächendeckend mit toten Bäumen in den Wald.
Und wäre auch für den nachwachsenden Wald ja auch wieder schlecht. Man sieht es bei uns in der Naturzone sehr, sehr häufig, dass zwischen diesen vielen Baumstämmen auch ganz, ganz viel nachkommt und auch nachkommen kann, weil es nicht gefressen wird. Jörg?
Ja, also natürlich der Hauptgegner des nachwachsenden Baums sind unsere Huftiere, also das Reh, der Rothirsch, die lieben die, die wollen die abknabbern. Und wenn die Bäume dann in so einem Verhau nachwachsen können, das kennen Sie vielleicht, wenn Sie in der Kulturlandschaft sehen, wie aus einer Schwarzdornhecke plötzlich eine Eiche hochwächst. Genau der gleiche Effekt wird da erzielt. Und von daher ist das Totholz auch ein Schutz, natürlicher Schutz für die nachwachsenden Pflanzen.
Ja, und es wird ja dann eben auch von den Nationalparkförstern eben versucht, nachzuahmen. Also die Natur wird quasi dann auch versucht nachzuahmen, eben indem man dann mit dem Debarking Harvester mal Hochstümpfe stehen lässt und die Baumstämme eben nicht alle in eine Richtung fällt und hinwirft. Es bleibt aber tatsächlich nicht alles Holz, das muss man auch noch kurz erklären, nicht alles Holz dann wirklich auch auf der Fläche liegen, wäre teilweise ja auch nicht sinnvoll, weil es gibt auch dann schon Gebiete, wo sowieso schon viel Totholz von vornherein war und dann würde man noch viel mehr dort reinpflastern, das wäre dann auch nicht unbedingt gut.
Also als Totholzökologe sage ich immer, zu viel gibt's nicht. Das ist der Julia, ihre Sicht.
Ja, die Sicht unserer Dienststellenleiter.
Aber tatsächlich gibt's verschiedene praktische Überlegungen, warum man auch mal das Freihalten von Wanderwegen oder auch, weil es mal die allerschnellste Variante ist, weil sie müssen ja, diese ganze Behandlung kostet auch wieder Zeit. Also einfach den Baum umschneiden und aus dem Wald rausfahren kann auch die allerschnellste Variante sein. Und das ist was wir immer wieder abwägen und deswegen sind wir auch durchaus immer noch ein Holzlieferant in der Region, auch wenn die Leute das sich oft nicht vorstellen können. Es gab Jahre, da hat der Nationalpark 100.000 Kubikmeter Holz verkauft.
Mittlerweile ist es, glaube ich, nicht mehr ganz so viel.
Ja.
Also in der Regel, also ich habe mal so einen Richtwert gehört, so 60% der gefällten Fichtenstämme bleibt wirklich auf der Fläche liegen. Aber wir haben ja schon gehört, dass es dann von verschiedenen Dingen auch abhängig. Die Forstdienst oder die Dienststellenleiter, die schauen dann auch immer, dass sie dann teilweise auf den Flächen nicht zu viel liegen lassen, weil ja nach dem Käfer ist quasi vor dem nächsten Käfer, wenn man auf die Fläche eventuell nochmal wieder drauf muss mit Rindenschlitztrupps oder vielleicht auch nochmal mit dem Harvester, wenn dann alles kreuz und quer rumliegt, wäre es auch nicht gut, weil dann kommt man natürlich zu den dann frisch befallenen Käferfichten ja auch nicht mehr hin.
Das ist ein Argument und ein zweites aus Lebensraumgrund sind unsere Moorlebensräume. Die leben davon, dass sie nährstoffarm sind. Und wenn Sie sich vorstellen, so ein Baum mit seinen ganzen Ästen, seiner Rinde, das ist ein Mordsnährstoffeintrag. Es gibt an einer anderen Stelle im Zuge von Moorrenaturierungen ganz aktive Maßnahmen, wo wir im Nationalpark das gemacht haben, aber auch anderswo, wo man in Mooren gezielt die Bäume als Nährstoffquelle komplett von der Fläche nimmt. Und das sind auch Lebensräume, wo wir sagen, wir wollen möglichst keine Bäume liegen lassen, um den Lebensraum Natura 2000 besser zu schützen.
Aber in der Naturzone gibt es ja zum Beispiel auch, also nicht Moorflächen, aber andere Waldgebiete, wo man dann auch mal wirklich anschaulich sehen kann, was durch die Anreicherung von Totholz dem Wald zurückgegeben werden kann, was das für die Artenvielfalt bedeutet. Jörg, vielleicht erklären wir das auch nochmal grundsätzlich mal ganz kurz, was Totholz für den Wald bedeutet, wie wichtig das auch ist und was wir mit unserer sehr ordnungsliebenden, ja, oder unserer Ordnungsaffinität dann teilweise auch unseren Wäldern genommen haben in der Vergangenheit.
Also man muss sich einfach vorstellen, der normale Lebensprozess eines Baums ist ja, dass er im Wald bleibt. Nicht, dass wir in ein Sägewerk fahren oder dass wir einen Dachstuhl draus bauen. Das hat die Evolution ursprünglich so nicht vorgesehen gehabt. Ganz ursprünglich war es sogar so, dass die Natur gar nicht vorgesehen hat, überhaupt Pflanzenmaterial abzubauen. So sind unsere Steinkohlevorräte entstanden. Und erst als die Natur den Abbau von Bäumen, von Pflanzen durch Pilze erfunden hat, sind diese Vorräte nicht weiter aufgebaut worden. Jetzt haben sich in diesen Millionen von Jahren zig Organismen an diesen Lebensraum Totholz angepasst, der in einem Primärwald eine Standardressource ist. Der ist einfach immer da, in allen Größen, in allen Zersetzungsstufen. Und so ganz klassische Artengruppen, die ganz artenreich sind, sind die Pilze, das sind die Flechten, das sind die Bakterien, das sind bei den Insekten vor allem die Käfer, aber auch manche Fliegen, eine ganze Reihe Wespen. Dann Arten, die Sie vielleicht eher wahrnehmen, sind Vogelarten. Sie kennen Spechte, die bevorzugt in Totholz ihre Höhlen anlegen. Oder immer, wenn Sie an so Arten denken, die Sie vielleicht aus Ihrem Garten oder aus der Kulturlandschaft kennen, von Nistkästen, dann sind es im Prinzip nur Ersatzlebensräume für ursprünglich natürliche Höhlen in toten Bäumen. Und damit ist es eine Substanz oder ein Substrat, eine Ressource, die einfach in das Ökosystem Wald gehört. Und jetzt ist die spannende Frage, ja, bringt es jetzt was? Jetzt haben wir, der Bayerische Wald wurde jetzt auch über hunderte von Jahren genutzt. Und für uns ist die spannende Frage, wer kann jetzt davon profitieren? Und da gibt es eine sehr schöne alte Beschreibung. Das Besondere am Bayerischen Wald im Vergleich zu vielen anderen Wäldern ist, dass aufgrund der klimatisch ungünstigen Bedingungen sehr spät erst systematisch erschlossen wurde. Und da gibt es eine schöne Beschreibung. Sie kennen alle die Geschichte mit den Glasmachern wahrscheinlich, dass alles hier in Passau seinen Ursprung hatte. Und dann haben sie die da in den Bayerischen Wald gezogen und haben da mitten im Wald so Glashütten betrieben. Und das war damals ein großes Geschäft und aus Sicht der Förster um 1870 ein total schädlicher Umgang mit dem Wald. Und da gibt es eine schöne Beschreibung von so einem Forstmeister aus dem Böhmischen, der sagt, also diese Glashütten, die sind ja fürchterlich, weil die nehmen nur die gesunden Bäume aus dem Wald und die ganzen faulen und toten Bäume lassen sie alle im Wald liegen. Und wir sagen, das waren die ersten Waldnaturschützer ihrer Zeit, auch wenn es sicherlich nicht ihre Absicht war. Aber es erklärt uns, warum wir um 1900 tolle Nachweise von heute hochbedrohten Arten im Bayerischen Wald noch hatten. Der schon genannte Flachkäfer Peltis grossa kam damals noch flächendeckend vor. Und erst als dann moderne Forstwirtschaft das ganze Totholz rausgeräumt hat, die Wälder gleich alt gemacht hat, alles auf Fichte ausgerichtet hat, dann sind diese Arten verschwunden. Und jetzt ist immer die spannende Frage für so einen Nationalpark. Wir haben ja einen schönen Geschwister- oder Partner-Nationalpark Rücken an Rücken, den Schumacher. Was ist denn noch da in der Landschaft und was kann davon profitieren? Und da haben wir eben neben dem Flachkäfer, das ist auch eine unserer Highlight-Arten, aber es gibt eine zweite Art, das ist die politischste Pilzart, die wir haben. Das ist die zitronengelbe Dramete. Und da sind unsere Mykologen, also unsere Pilzkundler, deswegen so stolz drauf, weil es die in den Mund eines Ministerpräsidenten geschafft hat.
Er hat sie nicht gegessen, die Pilzart. Also genau. Das muss man klarstellen. Aber er hat das Wort, nicht den Pilz, sondern das Wort in den Mund genommen.
Genau, ja, und er hat den Pilz als Argument genommen, um in Baden-Württemberg einen Nationalpark auszuweisen. Und das war eben ist eine Art, die ist in ganz Europa super selten, kommt nur vor, wenn über 100 Kubikmeter Totholz pro Hektar sind. Das ist eine Riesenmenge Totholz. Also in den Wirtschaftswäldern hier in der Gegend undenkbar und hatte im Kubani überlebt. Also auf tschechischer Seite gibt es diesen kleinen Urwald Kubani und in unserer Mittelsteighütte, also zwei so Urwaldreste, da war die Art noch da und sonst nirgends. Und dann durch diese ganzen Störungen, durch den Buchdrucker, dieses Massenangebot an Totholz, über was wir heute reden, ist die Art explodiert. Und kommt jetzt flächendeckend in diesem Bergrücken des bayerisch-böhmischen Grenzgebirges wieder vor und kann sich natürlich jetzt wieder ausbreiten. Und das sind die Erfolgsstories, auf die natürlich der Naturschutz hofft. Dazu macht er ja solche Schutzgebiete. Also wenn es jetzt nur für Sie wäre, dass es nur eine Illusion ist und Sie wandern durch lauter leeres Totholz, dann wäre es schon ein bisschen teuer und armselig.
Definitiv. Und man muss halt auch nochmal ganz klar sagen, das ganze Totholz ist dann ja auch wieder die Grundlage für den nachwachsenden Wald. Tod ist da sowieso total irreführend. Habitatholz wird ganz gern mittlerweile auch zu dem Totholz gesagt. Und wie gesagt, man sieht's ja auf so Flächen, die jetzt Ende der 90er Jahre zum Beispiel großflächig vom Borkenkäfer befallen waren. Ich sag nur, der Lusen ist bei uns immer das bekannteste und beliebteste Beispiel, um den Leuten zu erzählen und zu erklären, wie natürliche Waldentwicklung funktioniert. Und es ging ja tatsächlich mit der Erneuerung des Waldes ja auch sehr, sehr schnell eigentlich.
Auf der einen Seite sehr schnell, auf der anderen Seite auch sehr langsam. Es kommt jetzt auf die Perspektive an. Wenn Sie als Manager oder Vertreter von so einem Schutzgebiet 1-2 Jahre da oben am Lusen standen nach dem Störungsereignis, Sie werden es vielleicht noch wissen, dann war da natürlich die Sorge, kommen da überhaupt wieder Bäume? Jetzt wächst da oben dieses Reitgras, kniehoch, man sieht die kleinen Fichten schon gar nicht. Und es war die große Sorge, da wächst doch nichts mehr. Und da ist unser Tipp immer, einfach 10 Jahre warten und dann wieder weiterreden. Inzwischen ist es so, wenn ich mit Studierenden da oben am Lusen stehe und sage ihnen, hier steht ja vor der größten mitteleuropäischen Störungsfläche in einem Wald, dann schauen die mich total gelangweilt an und denken, was redet der da? Wir sehen lauter Bäume, dazwischen gibt es noch ein paar tote, hochstehende Stümpfe.
Sollen wir das mal zeigen? Ja.
Aber
ich habe da was vorbereitet. Na, ich habe da was mitgebracht, wo man diese relativ zügige Erneuerung des Waldes, die Waldentwicklung tatsächlich mal, ich hoffe, man kann es jetzt mal straff.
Also links die ersten zwei Bilder noch, 1996, 2001, da können Sie sich gut vorstellen, da waren viele noch nervös. Kommt da wieder Wald? Ich bin mit meinem Statistikkollegen mal da oben wandern gewesen, habe gesagt, ja, was soll es denn sonst werden? Ein Tennisplatz wird es wahrscheinlich nicht. Also es ist gerade aus den Forstkreisen gab es ganz viel Zweifel, ob der Wald da allein sich so wieder regenerieren kann. Und heute, wenn Sie dort wandern, haben Sie Probleme, jemandem das Problem zu zeigen. Weil die sagen, naja klar, da stehen jetzt Bäume und ich kann ja schon gar nicht mehr rausschauen. Und das war, ich denke, ein wichtiger Punkt, was die Leute überzeugt hat, dass der Wald da nicht aufzuhalten ist.
Was für eine Energie der hat. Und
der macht halt das, was ein Wald macht. Also so, wir finden das alles ganz spektakulär, aber eigentlich ist es überhaupt nicht spektakulär. Es ist ein Wald und ein Wald besteht aus Bäumen und die wachsen von unten nach oben. Und wenn man frühzeitig da ist, dann sind sie halt sehr klein und wenn man später kommt, dann sind sie halt sehr groß. Das ist Wald.
Das Problem ist nur, der Mensch, der schnelllebige Mensch ist halt so ungeduldig und wir haben gerade in der heutigen modernen Zeit, vielleicht auch schon früher, nicht mehr die Geduld auf den Wald zu warten, bis die 10 Jahre sind und man dann wirklich mal was sieht.
Ja, und das Problem ist, dass die Bäume auch zu langlebig sind. Weil wir müssen einfach akzeptieren, die 400-jährige Tanne wird keiner von uns wachsen sehen. Also, Sie kennen vielleicht Asterix, das gibt es nur im Asterix. Wo sie den Zaubertrank, die Eicheln tränken und wupp, steht eine alte Eiche dort. Und dann sagt er, Mensch, toll. Und der Obelix sagt, wieso? Ich habe noch nie eine wachsen sehen. Also das ist unser Problem, ist einfach, dass das nicht die Zeithorizonte nicht zusammenpassen. Und also ich möchte auch nicht falsch verstanden werden. Ich habe großes Verständnis dafür, wenn Menschen für sowas also total vom Donner gerührt sind, emotional angefasst sind. Wenn man Jahrzehnte durch so eine bestimmte Landschaft gewandert ist und die lieb gewonnen hat und die verändert sich über Nacht dramatisch, das muss Leute berühren. Das muss man auch respektieren. Also ich würde nie sagen wollen, ja, denn ihr müsst es alles schön finden. Also man kann das auch hässlich finden. Wir können es nur nüchtern beleuchten. Für den Wald selber ist es kein Problem.
Ich war in einer Folge zum Thema Waldentwicklung mit unserer Rangerin Christine Schopf unterwegs und mit dem Bürgermeister von Neuschenau, einer unserer bekanntesten Nationalparkgemeinden, mit der wir auch recht eng zusammenarbeiten, mit Alfons Schinabeck unterwegs in einem wunderschönen Gebiet, wo man die Waldentwicklung wirklich mal ganz toll auch erleben kann. Ein sehr, sehr strukturreiches Gebiet mit viel Totholz, ganz typisch und klassisch für den Nationalpark. Und auch die Bevölkerung und die Politik profitiert ja mittlerweile vom Nationalpark Bayerischer Wald und dem Motto einfach mal Natur, Natur sein lassen. Und gerade unser lieber Alfons ist ja ein absoluter Fan dieser Waldentwicklung.
So hat sich unsere Entwicklung da die letzten Jahre einfach so positiv aufgetan, indem dass man ab und zu einfach mal vielleicht auf die höhere Macht, auf die Natur vertraut, aufs Universum vertraut und sagt mal, lass mal richten, vielleicht können sie das besser wie wir.
Mir geht's halt oft so, dass ich in vielen Gesprächen merke, oder auch bei mir oft, der Mensch bewertet so viel. Das ist ein Heilkraut, das ist ein Unkraut, das ist ein böses Insekt, das ist ein gutes Insekt. So muss es ausschauen, dass es für mich in Ordnung ist oder dass ich mich in einem Wald wohlfühle. Und wenn es dann anders ist, dann gefällt es mir schon mal nicht. Dann ist schon mal eine Abwehrhaltung da. Nein, und das passt nicht. Und dann sind wir Menschen oder sehr viele oder ja sehr leicht auch dabei, es abzuwerten und gar nicht einfach mal diese Bewertung auf Zeiten zu legen. und sie einfach mal hinstellen und einfach nur schauen, was passiert da jetzt. Und einer meiner Lieblingssprüche ist nach wie vor, das Beständigste ist der Wandel. Und wenn wir in 10 Jahren wieder an der Stelle da stehen, wird es wieder ganz anders ausschauen.
Und genau diesen Wandel mitzuerleben, muss man auch ganz klar sagen, bevor wir jetzt zum Ende kommen, fasziniert die Menschen, das gibt die Menschen, was mal wirklich zu durch so einen Naturwald zu wandern. Und nicht umsonst kommen 1,3 Millionen Besucher im Jahr in den Nationalpark Bayerischer Wald und in die Region wegen dem Nationalpark. Jörg, und ich glaube, wir können nur alle herzlich einladen, erstmal natürlich sich unsere Podcast-Formate gerne anzuhören auf allen gängigen Podcast-Portalen, bei Facebook, bei YouTube. Abonniert sehr, sehr gerne unsere Kanäle und hört euch das mal an. Ich empfehle auch wirklich sehr stark unsere aktuelle Folge-Serie natürlich zum Thema Borkenkäfer, Wildenschaft, Wissen, Spezial. Natürlich auch teilweise mit Jörg, und Jörg war ja auch Protagonist bei der ersten Podcast-Serie des Nationalparks zum Thema Forschung. Und da gibt's eine Folge tatsächlich nur über so Urwald-Reliktarten, die durch das Motto Natur, Natur sein lassen, dadurch, dass der Borkenkäfer gelassen wurde, zurückgekehrt sind in den Nationalpark Bayerischer Wald. Sehr spannendes Thema. Ich sage herzlichen Dank, dass ihr uns jetzt eine gute Dreiviertelstunde zugehört habt. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant, und falls irgendwas nicht ganz so verständlich war, wir sind noch ein bisschen hier vor Ort und ihr könnt uns gerne noch mit weiteren Fragen dann in der Pause jetzt löchern, wenn euch irgendwas interessiert, noch im Nachgang. Ich sag danke, Jörg, dass du heute mit mir dabei warst.
Gerne.
Und danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören. Das war Wildnis schafft Wissen Spezial. Den Link zur Sendung und zum Gast findest du in den Shownotes. Gleich hier im Player. Und wenn du es noch nicht getan hast, freue ich mich, wenn du unseren Podcast abonnierst und auch weiterempfiehlst oder uns sogar einen Kommentar hinterlässt. Das hilft uns wirklich weiter. Vielen herzlichen Dank. Ciao. Passau Podcast. Das Festival.